Ja, guten Morgen auch von mir. Inge hat mich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Tobias. Ich bin Mitglied dieser Gemeinde und freue mich, euch heute die Predigt halten zu dürfen. Ich habe keine theologische Ausbildung, ich sage das vorweg, bin kein Pastor, sondern von Beruf Architekt. Und auch deshalb habe ich heute die sehr bekannte Geschichte vom Turmbau zu Babel ausgewählt und werde da vielleicht einen besonderen Blick drauf werfen. Also die Geschichte hat mich schon immer fasziniert. Also die Geschichte ist ja sehr bekannt, fast jeder kennt sie oder eins der vielen Kunstwerke oder Bilder, die dazu entstanden sind. Eine alte Geschichte, so aus grauer Vorzeit, könnte man jetzt meinen. Aber ich finde diese Geschichte immer noch sehr interessant und sehr wichtig. Und ich glaube, dass wir darin etwas von Gottes Wirklichkeit erkennen können. Und das ist auch im Grunde der Grund und der Ziel meiner Predigt, euch ein Stück weit so den Blick für Gottes Wirklichkeit, für Gottes Realität zu öffnen. Ich werde verschiedene Aspekte der Geschichte einfach beleuchten. Es ist am Ende nicht so, dass ich sage, das bedeutet die Geschichte und jetzt habe ich sie euch perfekt ausgelegt, sondern ich werde so versuchen, verschiedene Aspekte anzusprechen und hoffe, euch damit im Grunde zu inspirieren, dass euch vielleicht der ein oder andere Aspekt auch anspricht, dass ihr plötzlich denkt, ja, Mensch, da spricht Gott zu mir, das ist ein interessanter Aspekt. Also erwartet von mir, wie gesagt, jetzt keine komplette Erklärung oder keine komplette Auslegung, sondern es ist mehr eine Inspiration für euch und ich hoffe, dass Gott denn durch die Geschichte zu euch spricht. Ich möchte gern zu Beginn beten. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Danke dir, dass wir auf dein Wort hören dürfen und danke dir, dass wir sicher sein können, dass du lebst, Herr, dass du zu uns sprichst, dass du mit uns in Beziehung leben möchtest, Herr. Und ich bitte dich jetzt so für diesen Gottesdienst, für diesen Morgen, für diesen Sonntag, dass wir uns so auf dich ausrichten können, Herr, dass wir uns auf dein Wort ausrichten können, dass wir uns so mit dem Guten, was du uns geben möchtest, füllen lassen können, Herr. Bitte dich so für offene Herzen und Ohren und dank dir einfach, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist, als lebendiger Gott, Herr, und wollen dich wirklich anbeten, wollen dich preisen und danken dir für deine Gegenwart. Amen. Ja, zuerst möchte ich euch den Bibeltext einmal vorlesen, aus 1. Mose 11, 1 bis 9, und ich sag mal so, aus Respekt vor diesem Text oder vor dem Bibeltext bitte ich euch dazu aufzustehen, während ich diesen Text lese. Ich lese diesen Text nach der Übersetzung von Martin Luther. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Okay, könnt euch wieder setzen. Ja, ich möchte diesen Text zunächst mal mit meinen eigenen Worten nacherzählen. Also diese Geschichte steht ja im Alten Testament, ganz am Anfang der Bibel. Direkt vorher finden wir die Erzählung von der Sintflut, von Noah und der Arche und von seinen Nachkommen. Und direkt nach der Geschichte wird die Berufung von Abraham beschrieben. Alle Welt spricht eine Sprache, alle verstehen sich. Im Osten, im Lande Shinar, finden die Menschen eine Ebene, wo sie sich ansiedeln wollen. Dort sollen eine Stadt und ein Turm entstehen. Die Stadt ist oft gar nicht so im Fokus, sondern man kennt es ja immer oft so als Turmbaugeschichte, aber es geht auch um eine Stadt. Die Menschen wollen sich dort ansiedeln in dieser Ebene. Sie wollen sesshaft werden und deshalb eine richtige Stadt mit einem Turm in der Mitte bauen. Dafür werden keine Steine genommen, also irgendwie Felsstein oder so, sondern Ziegel gebrannt, also tatsächlich im Grunde künstliche Baumaterialien gewählt. Der Turm soll bis in den Himmel reichen. Als Gründe für den Stadt- und Turmbau werden im Text genannt, erstens, sich einen Namen zu machen und zweitens, Angst vor Zerstreuung in alle Länder. Doch dann gibt es eine Wendung in der Geschichte. Gott kommt nach unten, um sich anzuschauen, was dort passiert. Und Gott sieht es mit Sorge, was dort passiert. Alle sprechen eine Sprache, alle verstehen sich. Die Stadt und der Turm sind nur der Anfang. Ab jetzt werden die Menschen alles umsetzen können, was sie sich vorgenommen haben. Gott beschließt, die Sprache zu verwirren. Das Ergebnis ist, dass der Bau der Stadt und des Turms aufgegeben werden muss. Und das passiert, was die Menschen eigentlich befürchtet hatten. Was auch der Grund ja überhaupt für dieses Vorhaben war. Sie werden zerstreut in alle Länder. Und so wird auch der Name der Stadt Babel erklärt. Die Benennung des Ortes als Babel geht nämlich auf ein hebräisches Wortspiel zurück. Es beinhaltet einen Hinweis auf die Stadt Babylon und bedeutet so viel wie Geplapper oder Gebrabbel. Ich habe ja schon gesagt, ich werde versuchen, verschiedene Aspekte zu beleuchten in der Geschichte. Der erste Aspekt ist, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, die Geschichte ist vielfach in der Kunst, auch in der Kunstgeschichte verarbeitet worden und hat viele inspiriert, irgendwas dazu zu malen oder ein Kunstwerk zu erstellen. Und ich werde euch jetzt das bekannteste Bild zeigen, was es dazu gibt. Es ist von Peter Bruegel und heißt Der große Turmbau. Hier seht ihr es. Wie gesagt, ich denke, es ist so das bekannteste Bild eigentlich zum Turmbau zu Babel. Ich habe ein bisschen recherchiert und das ist so im Grunde das, was man da zuerst findet. Es ist 1563 entstanden und zeigt im Grunde auch, wie unglaublich groß der Turm ist. Man sieht links im Bild die Stadt und die normalen Häuser und man sieht, wie groß der Turm im Vergleich ist. Und man sieht auch, wie klein die Menschen im Vergleich sind. Also man sieht auf dem Turm ja teilweise Menschen, die sind wie so kleine Punkte. Also der Turm hat hier unglaubliche Ausmaße. Die Darstellung des Turms auf diesem Bild ist vom Kolosseum in Rom beeinflusst, das der Maler kurze Zeit vorher besucht hatte. Man sieht es ja so ein bisschen. Nur er hat das Kolosseum halt mehrfach übereinander gestapelt, immer so kleiner werdend nach oben. Man sieht, das Bauwerk ist ja noch unfertig und es neigt sich so ganz leicht nach links, wie man sieht. Oben wird noch gebaut, also man baut ja mal, klar, logisch, von unten nach oben. Ne? Man sieht, oben ist der Turm noch im Bau, aber gleichzeitig wird unten auch gebaut. Man sieht, unten links ist auch irgendwie ein Baugerüst. Das heißt, ein Stück weit kündigt sich das Scheitern bereits an, weil eigentlich ist man ja schon oben und unten muss schon wieder nachgebessert werden oder wie auch immer. Oder also zumindest wird an verschiedenen Stellen gebaut. Und genau, man sieht auch, diese Häuser, die man da sieht, oder hier rechts sieht man so einen Hafen, die haben ja alle eine Funktion, die dienen dazu, dass Menschen dort wohnen oder dass eine bestimmte Funktion erfüllt wird. Aber die Funktion dieses Turms ist im Grunde unklar. Er hat eigentlich keine Funktion in diesem Bild, er ist einfach nur riesig groß und wirkt eigentlich nutzlos. Und im Grunde überhaupt, also der Maßstab ist nicht kein menschlicher Maßstab mehr, sondern einfach nur so ein riesiger Turm. Die einzigen Menschen, die ein bisschen größer dargestellt sind im Bild, das sind sieht man vorne links, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, weil es unten im Bild ist, das ist im Grunde der König, der hier diesen Turmbau im Grunde in Auftrag gegeben hat, mit seiner Gefolgschaft. Und man sieht die Steinmetze da unten, die werfen sich vor ihm nieder und huldigen ihm, dem Herrscher, der hier sozusagen der Bauherr des Turms ist. Und da sieht man jetzt noch einen weiteren Aspekt der Geschichte, die jetzt hier durch dieses Bild reinkommt. Und zwar ist es so, dass hier man ja sehen kann, dass nicht, zumindest ist es im Bild jetzt hier so erläutert, die Menschen das zusammenbauen, sondern sie werden im Grunde hier gezwungen, von dem Herrscher den Turm zu bauen und sind ein Stück weit ohnmächtig ihm ausgeliefert. Und er ist mächtig und missbraucht seine Macht, um diesen riesigen Turm zu bauen. Und nicht der einzelne Mensch steht denn im Mittelpunkt, sondern es geht um die Vergrößerung und das Ansehen der Macht eines anderen, nämlich hier für diesen König. Das ist so das, was das Bild uns zeigt. Okay, dann vielen Dank. Wie ist die Geschichte zu verstehen vom Turmbau zu Babel? Und ich habe da viel recherchiert und viel zu gelesen. Und ich dachte am Anfang, ja, Turmbau zu Babel, das ist eine Geschichte, die kennt man, die ist ja auch relativ kurz und ich dachte, die ist bestimmt ganz einfach zu verstehen und zu interpretieren. Aber je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr ist mir aufgefallen, wie schwierig oder wie tiefgehend diese Geschichte eigentlich ist oder wie viele Aspekte da drin stecken. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass von vielen Bibelauslegern die Geschichte lange Zeit als rein mythische Erzählung verstanden wurde. Also dass viele gedacht haben, lange Zeit, das ist eine reine Geschichte. Das ist im Grunde gar nicht so passiert, sondern es ist einfach so eine Art Mythos. Und bei Ausgrabungen hat man aber 1913 in Babylon tatsächlich die Überreste eines Turms gefunden. Das ist ganz interessant, da zeige ich nachher noch ein bisschen mehr dazu. Viele Ausleger, also andere Ausleger, sehen in dieser Geschichte auch eine sogenannte Ätiologie. Das heißt also eine Geschichte, die erklären will, warum es verschiedene Sprachen gibt und die aber geschrieben wurde, als es schon verschiedene Sprachen gab, also die sozusagen rückwirkend etwas erläutern will, was wir heute so vorfinden. Aber neuere Auslegungen versuchen im Grunde alles mit einzubeziehen. Die sagen sich, okay, wie ist der historische, der soziale, der religiöse Kontext gewesen, auch zur damaligen Zeit, und versuchen die Geschichte so zu erklären. Und das versuche ich im Grunde auch. Und deswegen möchte ich versuchen, so ein bisschen auch die Historie zu beleuchten und auch aus meiner Profession heraus so ein bisschen die Stadtbaugeschichte, das werdet ihr gleich noch hören, weil ich denke, also so wie das auch die neueren Auslegungen sehen, die sehen im Text nämlich nicht einen urgeschichtlichen Mythos, sondern glauben, dass es wirklich eine konkrete historische Situation gab, also dass dieser Turm wirklich gebaut wurde. Genau, also deswegen zum historischen Hintergrund. Babel oder Babylon wird in der Bibel zuerst bei der Gründung des Reiches von Nimrod und dann in dieser Turmbaugeschichte erwähnt. Nimrod war der erste Gewaltherrscher auf Erden, also so wird er in der Bibel beschrieben. Also einer der Nachkommen von Noah, und dann steht in der Bibel, er war der erste Gewaltherrscher auf Erden. Und Babel war ein Teil seines Reiches. Und bereits im Bericht vom Turmbau zu Babel klingt ja an, wofür Babylon auch in der ganzen Bibel denn steht, also im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Und zwar das Zentrum und Symbol einer wiedergöttlichen Weltmacht. Die Babylonier, die verehrten verschiedene Gottheiten, die ähnlich wie in der griechischen Mythologie so familiär untereinander verbunden waren. Es gibt einen Text, der ungefähr 2000 Jahre vor Christus entstanden ist, und in dem der Wiederaufbau des Tempelturms von Babylon erwähnt wird. Dieser Turm könnte gemeint sein, wenn es um den Turmbau zu Babel geht. Er ist das Wahrzeichen der Stadt und der dort praktizierten Religion. Ein Tempelturm wird auch Zikkurat genannt, das heißt hochaufragend, aufgetürmt, Himmelshügel oder Götterberg, und ist ein abgestuftes, mehrgeschossiges Bauwerk mit großen Außentreppen. Vielleicht können wir jetzt mal das nächste Bild zeigen. Also genau, das hat man jetzt rekonstruiert oder recherchiert. Solche Zikkurate oder Tempeltürme gab es in der Region. Links im Bild sieht man das Zikkurat von Ur, das man im Grunde rekonstruiert hat. Das ist der untere Teil. Und rechts die Zeichnung zeigt, wie das ganze Bauwerk ausgesehen hat. Also man sieht ja, dass links ist im Grunde der untere Teil von dem rechts. Und dann kommen eben noch diese ganzen Etagen dann oben drauf. Und die sind auch so abgestuft, ähnlich wie es in dem Bild dargestellt war, was ich euch vorhin gezeigt hatte. Das unterste Stockwerk maß ungefähr 90 mal 90 Meter und war 33 Meter hoch. Also das, was man links sieht, das ist 33 Meter hoch. Und dann kommen eben noch die ganzen anderen Geschosse oben drauf. Ein Tempel krönte das Bauwerk, also oben dieses kleine Häuschen, da ist es sozusagen ein Tempel. Und man glaubte, dass der Gott dann eben vom Himmel herabkommt und in diesen Tempel dann war. Das war sozusagen der Glaube der Babyloner. Das Zikkurat von Babylon hieß Edeminaki, das heißt Haus, das das Fundament von Himmel und Erde ist und dessen Spitze bis in den Himmel reicht und war mit dem Marduk-Tempel verbunden. Marduk war der Stadtgott von Babylon. Also diese verschiedenen Städte hatten jeweils auch einen Stadtgott und eben der Stadtgott von Babylon war Marduk. Ob dies wirklich der Turm zu Babel ist, also ob er so aussah, ist unter Auslegern allerdings umstritten. Aber so könnte er ausgesehen haben. Die Juden waren ja nach der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar eine Zeit lang in Babylon im Exil. Und da wird Babylon als ein Ort des Unglaubens, der Unzucht und der Unterdrückung dargestellt. Eine Sichtweise, die sich später auch im Neuen Testament wiederfindet. Babylon war vermutlich eine Zeit lang die größte Stadt der Welt. Sie war vielleicht die erste Stadt, die eine Bevölkerung von mehr als 200.000 Einwohnern erreichte. Also die erste Stadt überhaupt, die so groß war. Viele Deportierte von Jerusalem oder Judäa haben erlebt, wie die mesopotamischen Großreiche, also das spielte sich ja in Mesopotamien ab, da am Euphrat und Tigris, alle Macht auf sich zogen und auch ein Stück weit Sprache und Kultur so monopolisierten. Okay, danke. Dann habe ich mal kurz in meinen Studienunterlagen nachgeschaut und so ein bisschen recherchiert nach der Geschichte der Stadt und bin da auf sehr interessante Sachen gestoßen, muss ich sagen. Deswegen ein kleiner Exkurs mal zur Geschichte der Stadt. Und zwar, ich habe nachgeschaut, was war eigentlich der Grund für die Entwicklung von Städten? Also warum haben sich große Städte entwickelt? Ihr könnt ja mal vermuten, was ihr glaubt, was der Grund ist, warum sich eine Stadt entwickelt. Also man könnte ja denken, weil da irgendwie ein Fluss ist oder weil da Handelsstraßen sich kreuzen oder so. Aber das sind alles nicht die Gründe. So entstehen Dörfer. Aber warum entsteht eine Stadt, also wirklich eine große Stadt? Und der Grund, also der oder wann eine Stadt entsteht, ist, wenn handwerkliche und andere Arbeiten nicht mehr von Personen verrichtet werden, die den Boden bearbeiten, sondern von Personen, die von der Feldarbeit befreit sind und die sozusagen davon leben können, dass ein Überschuss in der landwirtschaftlichen Produktion erwirtschaftet wird. Also dann entwickelt sich die Stadt. Wenn es einen Überschuss gibt durch die Landwirtschaft und dadurch eine Schicht von Spezialisten am Leben gehalten werden kann, also Krieger, Priester, Handwerker und andere Gewerbe, dann entsteht etwas, was dazu führt, dass eben große Städte entstehen. So habe ich es in meinen Unterlagen gefunden. Und genau, in diesem Moment war es so, dass die Gesellschaft fähig wurde, auch ihre Entwicklung im Voraus zu planen, weil es eben diese Schicht von Spezialisten gab und weil man so viel Überschuss produziert hat, dass man auch die Entwicklung im Voraus planen konnte. Und die Stadt ist der Motor dieser Entwicklung und bestimmt fortan das Tempo der neueren Geschichte. Und dann habe ich gelesen, nach heutigem Erkenntnisstand hat dieser entscheidende Sprung, also die sogenannte städtische Revolution nennt man das, ihren Ursprung im vorderen Orient, genau dort, wo sich Babylon befand. Also genau dort, wo Babylon war, ist im Grunde die moderne Stadt entstanden. Also das war der Grund überhaupt für die Entwicklung von Städten, die ist dort entstanden, wo es Babylon gab. Also weil das Land durch diese regelmäßigen Überschwemmungen von Euphrat und Tigris sehr fruchtbar war und deshalb ein Überschuss erwirtschaftet wurde, durch den eben diese Schicht von Spezialisten ernährt werden konnte, die nicht mit der unmittelbaren Feldarbeit und der Nahrungsmittelproduktion verbunden waren. Genau, und interessant ist auch, dass diese Form der Organisation, also der sozialen Organisation der Stadt, die Entwicklung eines Systems zur Fixierung der gesprochenen Sprache notwendig machte. Und in dem Zusammenhang wurde auch die Schrift erfunden. Und man hat angefangen, Sachen schriftlich festzuhalten. Also im Grunde ist das der Beginn der modernen Zivilisation. Und Städte entwickelten sich zu Großstädten, zu Metropolen, später zu Stadtstaaten, die ganze Regionen beherrschten und die auch gegeneinander Krieg führten. Und eine dieser Städte war Babylon. Und das Interessante ist auch, Babylon war im Grunde angelegt, wie heute amerikanische Großstädte angelegt sind, wie New York angelegt ist, und zwar streng gerastert, in rechtwinkligen Straßen, so ein Straßenraster, so ungefähr war auch Babylon angelegt. Ja, was bedeutet jetzt diese Geschichte? Ich finde es ja sehr interessant und inspirierend, sich mit dem Turmbau zu beschäftigen, sich anzuschauen, was gab es in der Kunst dazu für Werke, wie sieht die Historie aus? Aber ich sagte es ja schon eingangs, man darf diesen Text nicht einfach als historische Geschichte verstehen, die einfach da mal passiert ist und jetzt heute nicht mehr interessant ist, sondern ich glaube wirklich, dass man in dieser Geschichte etwas von Gottes Wirklichkeit, von Gottes Realität, von Gottes Wahrheiten erkennen kann, die auch heute noch gelten und die auch heute noch für uns gelten. Was war eigentlich das Problem beim Turmbau zu Babel? Was war daran falsch, habe ich mich gefragt. War es falsch, eine große Stadt und einen Turm zu bauen? Das klingt doch eigentlich erstmal nicht schlecht. Und wenn das falsch wäre, müsste ich auch meinen ganzen Beruf als Architekt in Frage stellen. Aus meiner Sicht handeln die Menschen im Text aus einer falschen Motivation heraus. Dort steht nämlich als Begründung für ihr Bauvorhaben, damit wir uns einen Namen machen und sonst werden wir zerstreut in alle Länder. Das heißt, sie wollen sich selber einen Namen machen. Sie stellen sich selber bzw. ihre Gemeinschaft in den Mittelpunkt und haben Gott, der doch alles geschaffen hat, aus dem Blick verloren. Doch erreichen sie ihr Ziel? Es passiert in der Geschichte etwas total Überraschendes. Eine überraschende Wende. Alle zusammen konzentrieren sich auf dies eine Ziel. Doch das Ergebnis ist totale Vereinzelung. Es gibt am Ende keine Gruppe mehr, die sich einen Namen machen könnte, sondern die Menschen werden in die Vereinzelung getrieben. Die Verschiedenheit wird hier durch die Sprache symbolisiert. Sie verstehen sich nicht mehr. Sie finden keinen gemeinsamen Nenner. Sie finden keine Anknüpfungspunkte zur Verständigung. Der andere ist so anders, dass ich mich nicht mehr in ihm wiedererkenne. Ist das eine Strafe Gottes, die Verwirrung der Sprachen? Kann man das so verstehen? Ich glaube nicht, denn im Text steht, dass Gott weit vorausblickt. Er sagt, dies ist nur der Anfang. Nun werden sie alles tun können, was sie sich vornehmen. Aber auch hier könnte man fragen, ja, was ist daran schlecht? Gott weiß, dass wenn der Mensch nur zu seiner eigenen Ehre handelt, dass am Ende nichts finden wir nicht ähnliche Turmbauvorhaben in unserer Gesellschaft und in unserem Leben wieder? Immer höher, immer schneller, immer größer? Funktionieren nicht so auch Wirtschaft und die Werbung? Es ist nicht so, dass es in vielen Unternehmen auch immer, es geht immer um Wachstum, Wachstum, mehr Wachstum, mehr Konsum. Wir leben in großem Wohlstand, haben große soziale Sicherheit. Aber sind wir deshalb auch das glücklichste Volk der Welt? Und wo ist der Sinn in all unserem Streben nach oben, nach mehr, nach Ehre, nach Anerkennung? Nehmen nicht gleichzeitig auch psychische Krankheiten wie Depression und Burnout zu? Warum gibt es Mobbing oder Begriffe wie Ellenbogengesellschaft? Und wie ist es bei uns selber? Wollen wir uns auch nicht oft selber einen Namen machen? Wo bauen wir in unserem eigenen Leben vielleicht babylonische Türme, die bis in den Himmel reichen sollen, zu unserer eigenen Ehre? Das, was wir tun in Gemeinde, im Beruf, als Eltern, aus welcher Motivation heraus tun wir das? Tun wir das zu unserer eigenen Ehre, um uns einen Namen zu machen, oder zu Gottes Ehre? Wollen wir uns oder Gott einen Namen machen mit dem, was wir tun? Vielleicht leben wir auch ein Stück weit in Babylon. Den Juden ging es in Babylon auch nicht so schlecht, wie die Texte, die es darüber gibt, in der Bibel vermuten lassen. Man konnten sogar ganz normale Berufe ausgeübt werden und konnten in der Gesellschaft aufsteigen. Aber diese negative Bewertung von Babylon in der Bibel ist im Grunde eine geistliche Sichtweise, eine Sichtweise des Glaubens. Ich würde jetzt auch nicht sagen, irgendwie Fortschritt oder Wachstum ist irgendwie ein Problem, sondern ich würde eher fragen, was ist die Motivation hinter dem, was wir tun, was du tust? Was ist die Motivation und was ist der Sinn? Für wen tun wir das? Warum tun wir es? Wofür? Was ist Babel heute? Was ist Babylon heute? Könnte man sich fragen. Und im Grunde ist es ja so, dass es die Beschreibung eines Reiches, in dem die Menschen so viel Macht konzentriert haben, dass sie auf den Gedanken verfallen, sie brauchen keinen Bezug mehr zu Gott. Sie sind schon stark genug, alles alleine zu schaffen, allein einen Weg zum Himmel zu bauen. Und genau das ist auch das, was wir vielfach erleben oder was ich auch vielfach erlebe, wenn ich mit Menschen über Gott oder über den Glauben spreche. Leute sagen sich aber, wozu brauchen wir Gott? Wir können doch alles. Wir können doch selber alles bauen, alles erreichen. Wozu brauchen wir überhaupt noch Gott? Als zweiter Punkt, für den Turmbau wird die Angst vor Zerstreuung genannt. Gott hatte gesagt zu den Menschen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Die Menschen aber widersetzen sich dieser Anordnung Gottes. Sie sind Gott ungehorsam. Sie lassen sich nieder und bauen eben diese Stadt dort, obwohl Gott gesagt hat, sie sollen sich ausbreiten und sollen die ganze Erde bevölkern. Und genau, dann passiert diese Wende, die ich schon geschildert habe. Sie können nicht mehr zusammenarbeiten, sie verstehen sich nicht mehr. Heute haben wir auch unendliche Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren, an Informationen heranzukommen und Nachrichten zu übermitteln. Es gibt ja allein wie viele verschiedene Messenger es gibt, irgendwie WhatsApp oder BlackBerry Messenger, oder man kann über Facebook schreiben oder per Mail oder per Telefon oder per WhatsApp telefonieren oder über FaceTime oder was auch immer. Aber verstehen wir uns deshalb besser? Oder ist es nicht paradoxerweise eher so, dass wir uns immer weniger untereinander verstehen? Herrscht nicht oft eher Misstrauen, Verdacht, Furcht vor dem anderen? Erleben wir nicht auch oft ein Stück weit Babel in unserem Alltag? Man sagt es oft so scherzhaft, babylonische Sprachverwirrung oder babylonische Verwirrung. Schafft die Vielfalt unserer Möglichkeiten oder all unserer Können, was wir heute als Menschen erreicht haben, mehr Einheit oder führt sie nicht vielmehr zu mehr Zerstreuung? Wir können alles ohne Gott, sagen wir uns. Doch was wirkt wirklich gemeinschaftsfördernd? Was wirkt beziehungsstärkend? Wir können über Facebook mit Bekannten in Australien in Kontakt treten. Wir haben in Großstädten fast überall Wireless LAN. Doch die Scheidungsrate in Großstädten liegt bei 50%. Wir können viel ohne Gott. Doch verstehen wir uns dadurch besser? Wie ist die Beziehung zwischen vielen Eltern und Kindern? Wir haben einiges aufgebaut. Sind wir deshalb weniger verwirrt? Verstehen wir uns dadurch besser? Heute haben viele 370 Facebook-Freunde, aber eine gescheiterte Ehe. Kommen wir wirklich ohne Gott zurecht? Tut es uns gut, ihn zu ignorieren, ihn für irrelevant zu halten? Schaffen wir es alleine zum Himmel? Rettet uns unser Können, unser Wissen, unser Fortschritt vor Zerstreuung? Es gibt ein sehr gutes Buch, es ist eines meiner Lieblingsbücher, es heißt Life After God und ist von Douglas Coupland. Ich habe es nur auf Englisch, ich weiß nicht, ob es auch auf Deutsch gibt, ehrlich gesagt. Douglas Coupland hat dieses Buch geschrieben, Generation X, das ja eine ganze Generation beschrieben hat, und er hat noch verschiedene andere gute Bücher geschrieben und unter anderem auch dieses hier, Life After God. Und er sagt selber über dieses Buch, es ist schon ein bisschen älter, also 1994 veröffentlicht, dass er die erste, zur ersten Generation gehört, die komplett ohne Gott aufgewachsen ist. Also er hat gesagt, in seiner Familie hat er überhaupt nichts von Gott mitbekriegt oder vom Glauben. 0,0, gar nichts. Und er fragt sich, was hat das für Auswirkungen oder wozu führt das? Und er hat dieses Buch dazu geschrieben mit verschiedenen Kurzgeschichten, Life After God. Und ganz am Ende gibt es einen Abschnitt, den ich sehr beeindruckend finde, den ich euch vorlesen möchte. Es ist wie gesagt auf Englisch. Ich lese es auf Englisch vor und dann übersetze ich es oder versuche es zu übersetzen. Also ganz am Ende dieses Buches schreibt er: Now here is my secret. I tell it to you with an openness of heart that I doubt I shall ever achieve again. So I pray that you are in a quiet room as you hear these words. My secret is that I need God, that I am sick and can no longer make it alone. I need God to help me give, because I no longer seem to be capable of giving, to help me be kind, as I no longer seem capable of kindness, to help me love, as I seem beyond being able to love. Also er sagt, hier ist mein Geheimnis und ich erzähle es euch mit einer Offenheit des Herzens, die ich wahrscheinlich so schnell nicht wieder erreichen werde. So, deswegen bete ich, dass ihr in einem ruhigen Raum seid, wenn ihr diese Worte hört. Mein Geheimnis ist, dass ich Gott brauche, dass ich krank bin und es nicht länger alleine schaffe. Ich brauche Gott, dass er mir hilft, dass ich geben kann, weil ich selber nicht in der Lage bin zu geben. Dass er mir hilft, freundlich zu sein, weil ich selber nicht in der Lage bin, freundlich zu sein. Dass er mir hilft, zu lieben, weil ich weit davon entfernt bin, lieben zu können. Ich verstehe die Geschichte des Turmbaus zu Babel ein Stück weit als Warnung an uns. Als Warnung, dass wir Gott brauchen. Dass Gott uns hilft, unser Leben zu bauen, unsere Beziehung zu bauen. Dass Gott uns hilft, zu lieben. Dass Gott uns hilft, uns untereinander zu verstehen und dass wir es ohne Gott nicht schaffen. Dass wir ohne Gott verwirrt werden, zerstreut werden und ja, am Ende unser eigenes Turmbauvorhaben scheitert. Nächste Woche feiern wir Pfingsten. Der Heilige Geist schenkt uns Einheit anstatt Zerstreuung, Verstehen anstatt Verwirrung. Unsere Mitte ist Jesus Christus und kein Turm. Unsere Ehre, das, worauf wir stolz sein können, ist Jesus, der Gekreuzigte. Das Kreuz und kein Turm stehen im Mittelpunkt unseres Lebens. Ein lebendiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wollen mit uns ihr Reich bauen und dies sicher nicht mit toten Ziegelsteinen. Bei Gott brauchen wir uns keinen Namen zu machen. Gott liebt uns so, wie wir sind. Gott liebt uns auch und ganz besonders, wenn unser eigener Turm gerade eingestürzt ist. Amen.